Achtes Thema, das Heiligtum. Ein wirklich spannendes Thema und auch ein wirklich grundlegendes Thema für den Erlösungsplan. Wenn wir das Heiligtum studieren, dann erkennen wir vieles über Gott und wir erkennen auch vieles über den Erlösungsplan. Es ist daher ein sehr nützliches Thema, weil es uns hilft im Verständnis der Bibel. Es ist auch ein Thema, wo uns bewegt und wo uns ja, Gottes Gnade und Liebe vor Augen führt. Ja, ich möchte mit euch in das Thema einsteigen. Ich denke, so den Begriff Stiftshütte oder Tempel, den kennt ihr alle. Ich möchte euch einen Moment jetzt Gelegenheit geben und damit ihr nachdenkt, warum gibt Gott ein Heiligtum? Warum möchte Gott, dass wir ein Heiligtum haben oder das besser gesagt, dass die Israeliten ein Heiligtum hatten. Was war seine Absicht damit? Denkt einen Moment darüber nach. Die Antwort ist erstaunlich. Wir lesen hier in 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8: Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Antwort ist genial. Die Israeliten sollten sich ein Heiligtum machen im Zuge ihrer Wüstenwanderung, ein Zelt, etwas Transportables. Aber damit, was war der eigentliche Zweck davon? Der eigentliche Zweck davon war, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen konnte. Warum konnte denn Gott nicht mehr bei ihnen wohnen? Gott ist doch allgegenwärtig, allwissend und so weiter. Der Mensch war durch die Sünde von Gott getrennt, das wissen wir, Sündenfall. Eva nahm die Frucht, Adam nahm die Frucht, sie aßen. Und damit hatten sie gesündigt. Alle Menschen hatten gesündigt. Ein sündiger Mensch kann die Gegenwart Gottes nicht mehr ertragen. Und das ist nicht etwas, wo ihm lästig ist, das ist etwas, wo ihm am Ende das Leben rauben würde. Ein sündiger Mensch kann die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Die Israeliten, sie waren auch Sünder am Auszug während des Auszugs von Ägypten. Sie waren keine sündlosen Menschen. Gott wollte aber dennoch in ihrer Mitte wohnen und deswegen hat er ihnen aufgetragen, ein Heiligtum zu machen, damit er eben bei ihnen wohnen kann. In dem Heiligtum war er verborgen von ihnen und dennoch war er in ihrer Mitte. Und so konnte er bei ihnen sein. Ein Heiligtum, damit er bei ihnen wohnen konnte. Es ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil was sagt uns das über Gott? Gott ist nicht einer, der fern ist vom Menschen, der vom Menschen nichts wissen will, der irgendwo in seinem Himmel sitzt und ja, dort die Freude des Himmels genießt und der Mensch, der soll doch sein, wo er will und er kommandiert den Menschen von dort und schickt dann vielleicht gelegentlich einen Engel oder einen Propheten. Das ist nicht Gott. Gott will bei den Menschen sein. Seine Sehnsucht ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Hier eben in 2. Mose 25, 8 wird das ganz klar ausgedrückt. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wenn wir ans Ende der Bibel gehen, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, dann lesen wir dort: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Dieses große Ziel Gottes, mit dem Menschen wieder vereint zu sein, wird am Schluss erreicht werden. Gottes genialer Erlösungsplan ist es, der das bewirkt. Ich habe das schon vorhin, also in einem der vorigen Videos einmal erwähnt, aber Gottes genialer Erlösungsplan bedeutet, Gott bricht seine Prinzipien nicht. Er ist treu, er ist gerecht, er ist liebevoll, er ist barmherzig. Er ist seinen Prinzipien treu. Er bricht nichts davon. Es gelingt ihm, das Verständnis im Sünder wiederherzustellen, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint. Es gelingt ihm, den Sünder von der Sünde zu trennen und es gelingt ihm, das zu tun, ohne dabei ungerecht zu werden oder willkürlich zu werden. Denn Gott selber trägt die Strafe und das berechtigt ihn, den Sünder von der Schuld zu trennen und den Sünder freizusprechen. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes grandioser Heilsplan. Er möchte wieder Gemeinschaft mit den Menschen haben. Offenbarung 21, Vers 3 sagt ja, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt, das deutet ganz klar auf das Heiligtum hin, seine Wohnstätte, sein Wohnort. Und er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Seine Völker, ihr Gott, sie hängen zusammen, sie gehören zusammen am Schluss. Und da wollen wir alle Anteil haben daran und mit dabei sein. 2. Mose 25, Vers 8, das war dieser Text. Und wir lesen den nächsten Text, 2. Mose 25, Vers 9. Mose bekommt den Auftrag, das Heiligtum zu bauen. Und hier sagt er, genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Hier haben wir schon einen klaren Hinweis darauf, dass das, was hier auf der Erde gebaut wird, nicht das Original ist. Das Original ist im Himmel. Hier auf der Erde, das ist lediglich ein Abbild davon, ein Schatten davon, sagt der Hebräerbrief. Ein Schatten von dem, was Gott im Himmel aufgerichtet hat. Und dieser Schatten, dieses Abbild, das dient dazu, dass Gott bei den Menschen ist. Es dient aber auch dazu, dass der Mensch über dieses Abbild eine ganze Reihe über Gott, seinen Erlösungsplan lernt. Wir haben hier in Hebräer Kapitel 9, die Verse 2 bis 5, haben wir eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was sich im Heiligtum befindet. Eine viel ausführlichere Beschreibung lesen wir in 2. Mose Kapitel 25 bis 30 und 35 bis 39. Dort wird alles sehr detailliert beschrieben, aber für unseren Zweck genügt uns jetzt einmal Hebräer 9, 2 bis 5. Hier haben wir eine doch recht gute und knappe Beschreibung von dem, was in dem Heiligtum war. Ja. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Ja, wir werden dann gleich noch eine Grafik sehen, einen Überblick, wie das wie das schematisch ausgesehen hat. Und das Heilige, das war die erste Abteilung, der erste Raum im Heiligtum. Und darin befand sich ein Leuchter, der immer leuchtete, ein Tisch, wo immer Brote darauf waren. Und in diesem Raum befand sich auch der Räucheraltar. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten. Ja, wir haben hier eine zweite Abteilung, das Allerheiligste. Das ist der Platz, wo sich Gott aufgehalten hat. Und zu diesem Platz gehört die Bundeslade. Und auf dieser Bundeslade darauf waren goldene Cherubim gestaltet und Gott selber thronte dann zwischen diesen Cherubim über der Bundeslade. Und in der Bundeslade, da drinnen, waren die Tafeln des Gesetzes. Die Tafeln des Bundes, wie es hier heißt. Die 10 Gebote, die Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hatte. Gott thronte über seinem Gesetz. Das Gesetz ist die Grundlage seines Thrones. Ja. Wir haben hier einen schematischen Überblick über das Heiligtum, über die Stiftshütte. Wir haben hier außen herum einen Vorhang, dann haben wir hier einen Eingang und durch diesen Eingang kamen die Gläubigen, die Israeliten, wenn sie gesündigt hatten und brachten ihr Opfer hier zum Brandopferaltar. Das wurde dann hier geschlachtet und teils am Brandopferaltar verbrannt. Es gab hier genaue Bestimmungen darüber. Hier hatten wir ein Waschbecken für die Reinigungen. Und hier ging der Weg hinein in das Zelt. Und im Zelt drinnen, das ist die erste Abteilung hier, das Heilige. Hier haben wir den Räucheraltar, den Schaubrotetisch und den Leuchter. Und wiederum durch einen Vorhang getrennt war hinten die Bundeslade und das Allerheiligste. Die Priester verrichteten hier ihren Dienst. Sie gingen auch hier herein, immer wieder, aber nur einmal im Jahr hier hinten hinein. Der hohe Priester einmal im Jahr hier hinten hinein in das Allerheiligste, nur er alleine. Das hier, wir werden uns das gleich noch anschauen. Die Opfer fanden hier statt und eine spezielle Kategorie von Opfern, das waren diese Sündopfer, das mussten Israeliten bringen, wenn sie versehentlich gesündigt hatten. Dann brachten sie ein Tier, es wurde ihm die Hand aufgelegt, das Tier wurde geschlachtet und Blut von dem Tier wurde teils hierher und teils hierher gegeben. Und so wurde dass die Schuld, die der Gläubige begangen hatte, auf das Heiligtum übertragen. Jetzt, somit war der Israelit wieder frei von der Schuld. Die Schuld wurde in den Verantwortungsbereich des Heiligtums übertragen. Sie lastete somit, könnte man sagen, auf dem Heiligtum. Und am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, wurde dieses Heiligtum und das ganze Volk wieder von der Schuld gereinigt, befreit. Also der Weg, könnte man sagen, der Schuld geht hier rein, geht auf das Heiligtum. Hier sammelt sich die Schuld ein ganzes Jahr lang. Und einmal am großen Versöhnungstag wird die Schuld vom Heiligtum hier entfernt und wieder weggebracht. Und das veranschaulicht den Weg, wie Sünde vom Volk Gottes entfernt wird und für immer vom Volk weggebracht wird. Das, was hier schematisch dargestellt ist, das ist das Heiligtum, das irdische Heiligtum, die Stiftshütte, das mobile Heiligtum. Die Stiftshütte wurde dann später, ja, die Stiftshütte wurde nicht umgewandelt, aber es wurde dann ein Tempel errichtet in Jerusalem. Und somit wurde aus dem mobilen Heiligtum ein steinernes, immobiles Heiligtum. Und dieser Tempel wurde von Salomo errichtet und hatte dann Bestand, bis die Babylonier kamen und den Tempel zerstörten, 576 vor Christus. Der Tempel wurde dann wiederum errichtet, 516 vor Christus. Und er hatte Bestand bis 70 nach Christus. Das war der zweite Tempel, ein zweiter steinerner Tempel. Ja, wir kommen zu dem Abschnitt, wo jetzt diese Opfer beschrieben werden. Ihr habt das in 3. Mose Kapitel 1 bis 7, dort sind die Opfer beschrieben. Wir wollen uns aber jetzt nur einen Ausschnitt aus Kapitel 4 anschauen. Dort geht es um die Sündopfer und das Übertragen der Schuld auf das Heiligtum. In 3. Mose Kapitel 4, Verse 3 bis 7. Wenn der gesalbte Priester sündigt, so dass er seine Schuld auf das Volk bringt, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen Stier dem Herrn als Sündopfer darbringen. Also jetzt ist die Rede davon, wenn es ein Priester macht, ein gesalbter Priester, das Ganze gibt es dann auch noch Vorschriften für die Ältesten der Gemeinde, für den Fürsten, für einen Fürsten und für jemand aus dem Volk. Aber hier haben wir jetzt einmal einen Priester, der sündigt, dann soll er einen makellosen Jungstier bringen und den als Sündopfer darbringen. Er soll den Jungstier zum Eingang der Stiftshütte bringen vor den Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres stützen und den Jungstier schächten vor dem Herrn. Er legt ihm die Hand auf und erweiht das Tier damit, um seine Schuld tragen zu können. Wir werden dann später noch lesen beim großen Versöhnungstag, dass beim Handauflegen die Sünden auf das Tier bekannt wurden. Das haben wir hier nicht explizit erwähnt, aber die Geste scheint doch recht deutlich das auszudrücken, dass eben die Schuld auf das Tier übertragen wird. Vers 5: Und der gesalbte Priester soll von dem Blut des Jungstiers nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Also das Tier wird geschlachtet, jetzt nimmt er von dem Blut und bringt es hinein in die Stiftshütte. Er überträgt somit symbolisch die Schuld auf das Heiligtum. Und der Priester soll seine Finger in das Blut tauchen und von dem Blut 7-mal vor dem Herrn an die Vorderseite des Vorhangs im Heiligtum sprengen. Auch soll der Priester von dem Blut auf die Hörner des Altars für das wohlriechende Räucherwerk tun, der vor dem Herrn in der Stiftshütte steht. Alles übrige Blut des Jungstieres aber soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor dem Eingang der Stiftshütte ist. Ja, und dann geht es noch ein wenig weiter. Ja. Aber wir sehen hier, wenn ein Priester gesündigt hat, dann geht er her und bringt ein Opfer und überträgt die Schuld auf das Heiligtum. Und das passiert letztendlich immer, wenn Sünde geschehen ist. Letztendlich versehentlich, unwissentlich begangene Sünde. Wissentlich begangene Sünde, die wird, scheint es, wie automatisch auf das Heiligtum übertragen. Hier haben wir keine explizite Anordnung für ein Opfer. In 3. Mose Kapitel 16, dort wird uns der große Versöhnungstag beschrieben. Das ist jener Tag, an dem die Schuld entfernt wurde, von der Stiftshütte, aber auch von dem ganzen Volk. Und wir lesen hier 3. Mose 16, die Verse 15 bis 17. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Also Vers 16, er erwirkt Sühnung für das Heiligtum. Und Vers 17, er erwirkt Sühnung für sich, sein Haus, seine Familie und für die ganze Gemeinde Israels. Wenn der hohe Priester das macht, dann wird die Schuld damit vom Heiligtum und vom Volk weggebracht. Wenn wir das hier weiterlesen, dann merken wir, also dann erfahren wir, es gab einen Bock, der wurde zum Sündopfer bestimmt. Es gab aber auch einen Bock, auf den wurde dann die Schuld übertragen. Das lesen wir im ab dem Vers 20, und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in all ihren Sünden bekennen. Und er soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen, und er schickte den Bock in die Wüste. Also hier haben wir den Sündenbock, den Begriff kennen wir im Deutschen, der geht zurück auf diesen großen Versöhnungstag. Alle Schuld wird auf diesen Bock gelegt und der Bock trägt jetzt die Schuld aus dem Volk weg und verendet dann irgendwo in einem fremden Land, fern vom Volk. Und so wird das Volk befreit von der Schuld. Ja, ja wir wollen hier. Das ist der alttestamentliche Heiligtumsdienst. Der Hebräerbrief in Hebräer Kapitel 8, Vers 5 bezeichnet das als einen Schatten. Das ist ein Schatten auf das tatsächliche Heiligtum. Wir lesen Hebräer 8, Vers 1 und 2, und ich lese zunächst aber noch den Vers 5. Denn da heißt es, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das irdische, das alttestamentliche Heiligtum war nur ein Schatten auf das Himmlische. Es war nur ein Abbild, es war eine Kopie, es war nicht das Wahre. Das Wahre, das finden wir hier, Hebräer 8, 1 bis 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Der Hohepriester, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. Der Hohepriester, der wird uns im Hebräerbrief also öfters vorgestellt und zum Beispiel auch hier im Hebräer Kapitel 4, Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Der Hohepriester ist Jesus Christus. Er ist der wahre Hohepriester. Das wahre Heiligtum ist das Heiligtum im Himmel. Und das wahre Opfer ist auch Jesus Christus. Der Hebräerbrief stellt immer wieder diesen alttestamentlichen Heiligtumsdienst mit dem wahrhaftigen himmlischen Heiligtumsdienst gegenüber. Tieropfer versus das wahre Opfer von Jesus Christus. Menschlicher Hohepriester versus der Hohepriester, der wahrhaftige Hohepriester Jesus Christus. Ein irdisches Zelt, eine Kopie, ein Abbild im Vergleich zur wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Das irdische Heiligtum lehrt uns, was im himmlischen Heiligtum passiert. Es erklärt uns vieles über den Erlösungsplan. Ja, Jesus Christus hat sein Opfer am Kreuz gebracht und das war der Sieg im Erlösungsplan. Das war der Sieg über die Sünde und der Sieg über das Böse und Satan. Aber der Erlösungsplan, der beschränkt sich nicht nur auf das Kreuz, der geht weiter. Der Erlösungsplan umfasst auch das himmlische Heiligtum, wo Jesus eintritt für den Sünder. Wir gehen heute nicht mehr in eine Stiftshütte, wir gehen im Gebet direkt zu Jesus Christus. Er übernimmt unsere Schuld und bringt sein Opfer für unsere Schuld dar, macht sein Opfer wirksam für unsere Schuld und tilgt damit unsere Schuld. Unsere Schuld wird aber aufs himmlische Heiligtum übertragen. Und so gibt es auch im Himmel einen großen Abschnitt im Erlösungsplan, einen großen Versöhnungstag, wo die Sünde, die Schuld vom himmlischen Heiligtum entfernt wird und für immer aus dem Universum getilgt wird. Mehr dazu werden wir im Buch Daniel im Kapitel 8 erfahren. Ja, bevor wir jetzt diese Einheit schließen, möchte ich noch eine kleine Klammer aufmachen. Wir haben hier kennengelernt ein irdisches Heiligtum in der Form der Stiftshütte, erster und zweiter Tempel. Wir haben in dieser Einheit kennengelernt ein himmlisches Heiligtum. Es gibt aber daneben auch noch weitere Heiligtümer. Es werden die Gemeinde oder einzelne Gläubige als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet und auch Jesus wird als Tempel bezeichnet, sein Leib wird als Tempel bezeichnet. Hier möchte ich noch ergänzen, also wir dürfen diese Heiligtümer nicht durcheinander mischen. Ja, der Mensch, der gläubige Mensch ist ein Tempel des Heiligen Geistes, er ist ein Wohnort des Heiligen Geistes. Der Hebräerbrief sagt auch, das Gesetz ist aufs Herz geschrieben, also so ist auch das Gesetz hier drinnen. Und aber wir im Menschen und auch nicht im Leib von Jesus fand Erlösung statt. Und bei uns findet auch nicht Erlösung statt in dem Sinne, dass hier Opfer gebracht werden. Ja. Also auch wenn wir geistliche Opfer bringen, so wie es der Römerbrief sagt. Aber der Mensch ist nicht der Ort, wo Erlösung stattfindet. Jesu Opfer wird im himmlischen Heiligtum gebracht für den Sünder, der seine Sünde im Gebet Jesus bekennt. Diese eigentliche Erlösung, Jesus der Hohepriester, Jesus sein Opfer, das himmlische Heiligtum, der Ort, wo Erlösung stattfindet, das beschränkt sich auf den himmlischen Ort. Dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir deswegen auch als Tempel bezeichnet werden, ja, das ist so, aber wir sind nicht der Ort, wo Jesus sein Opfer wirksam macht zur Vergebung unserer Schuld, sondern wir sind der Ort, wo Jesus seine Kraft wirksam macht, um unser Wesen zu verändern, unseren Charakter zu erneuern. Ja, das noch eine kleine Klammer am Schluss. Aber das Wichtigste, was wir mitnehmen, ein irdisches Heiligtum, wo wir viel über den Erlösungsplan lernen können, wo wir sehen, der Mensch, also der Israelit, hat seine Schuld auf das Heiligtum übertragen und einmal im Jahr wurde diese Schuld entfernt. ähnlich beim himmlischen Heiligtum, der Sünder bekennt im Gebet Jesus sein Unrecht, es wird auf das himmlische Heiligtum übertragen und dann im letzten großen Versöhnungstag wird im eschatologischen, also im endzeitlichen großen Versöhnungstag, wird das Heiligtum wieder gereinigt, gerechtfertigt, gesühnt, das himmlische Heiligtum. So beenden wir diese Einheit mit der Zusammenfassung. Durch das irdische Heiligtum erkennen wir den Erlösungsplan, der im himmlischen Heiligtum umgesetzt wird. Immer wieder finden wir in der Bibel Verweise auf dieses Heiligtum, die ganze Bibel hindurch. Also behaltet dieses Thema des Heiligtums in Erinnerung, veranschaulicht es euch, beschäftigt euch damit, macht es euch bewusst, was in dem Heiligtum geschah und was in dem Heiligtum auch heute noch geschieht.